Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Und wir haben heute sogar einen ganz besonderen Gast, nämlich unseren Ventilator. Also falls ihr den zwischendurch hört, der muss jetzt hier einfach ein bisschen surren, weil es wird in unserem Podcast-Studio sehr, sehr schnell, sehr, sehr stickig. Und wenn wir hier so einen harten Männer-Podcast haben, dann mieft das hier halt auch mal wie im Stall. Und die harten Männer heute mit mir im Podcast sind zum einen der gute Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Und Trommelwirbel, jemand ganz, ganz Neues, ein neues zartes Stimmchen in der Filmstarts-Redaktion, jetzt vielleicht auch häufiger mal hier im Podcast, der gute Stefan. Hallo Stefan.
Hallo.
Du bist die Elternzeitvertretung für den guten Markus.
Genau.
Und für alle da draußen, ihr kennt vielleicht noch Markus, er hatte ja seinen letzten großen Auftritt hier nochmal im Podcast. Ja, freut uns, dass du da bist.
Mich auch.
Cooles T-Shirt übrigens. Stefan trägt ein Darkwing Duck T-Shirt.
Nur das Beste.
Cool. Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, gehe ich jetzt auch. Pascal trägt ein King of New York T-Shirt.
Ja, Christopher Walken.
Ja, genau. Mhm. Also passt. genau, haben wir jetzt alle T-Shirts durch. Und wir reden heute über einen interessanten Film, nämlich The Black Phone. Und interessant natürlich vor allen Dingen deswegen, weil Filmstarts und Moviepilot haben den ja gemeinsam in einer großen einwöchigen Preview-Tour schon vorab ganz, ganz vielen von euch da draußen zeigen dürfen, was echt irgendwie ein sehr, sehr surreales Erlebnis, zumindest für mich auch gewesen ist.
So, ja, ne? Erzähl doch mal, wie es war.
Weil, also es war sehr, sehr cool. Ich war ja in München, Hamburg und dann hier in Berlin zum Abschluss. Und ja, wie gesagt, so, ich komme halt morgens ins Büro, setze mich hin, mache meine Videos, nehme mit euch irgendwie Podcasts auf und gehe nach Hause und denke mir nichts Schlimmes. So, ne? Und wenn man denn so sieht, wie so, wenn man denn tatsächlich mal so Fans trifft, so, es ist total toll. Es ist, wie gesagt, super surreal. So Leute kommen, oh, Sebastian, da, ich gucke deine Videos. Oder, freut mich aber wahnsinnig, wirklich halt einfach auch mal so dieses Feedback zu bekommen. Ich weiß, jemand war auch nur wegen Pascal da.
Ja, eine Person, die ist extra wegen mir gekommen. Das fand ich sehr schön.
Also muss man halt auch einfach mal sagen, ne? Also Stefan, streng dich an hier bei Leinwandliebe, dann kommen die Fans auch für dich.
Aus ganz Deutschland hoffentlich.
Aus, ja, hallo, aus ganz Europa.
Ja.
Angereist bis zum geht nicht mehr. Und ja, wir hatten ja dann am Freitag hier in Berlin sogar noch ein Q&A mit Scott Derrickson und C. Robert Cargill. Und was die so erzählt haben, da können wir vielleicht im Verlaufe unseres Podcasts rund um The Black Phone auch nochmal irgendwie einsteigen, weil ich fand es teilweise schon sehr, sehr krass, wie offen und ehrlich die dann doch geantwortet haben.
Und hart.
Und hart, ja. Also wo ich mir denke, also okay. dass ihr beide nur im Horrorfilmbereich arbeitet und nicht das einfach in die Tat umsetze, schon sehr bemerkenswert. Und ja, deswegen, also es hat uns, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr wart in Berlin dabei, oder?
Ich war dabei. Ich war da.
Und wie fandst du es?
Ich fand es super. War ein sehr schönes Event. Ich hätte auch gerne die anderen Städte mit bereist, um so das Feeling mal zu bekommen. Aber genau, ich war beim Abschluss dabei und es war ein schöner, feuchtfröhlicher Abend. Gerne wieder.
Ja, ja, wir sind gespannt. Also wir haben natürlich auch wahnsinnig viel Bock, da vielleicht irgendwann nochmal wieder was zu machen. Feedback war ja auch, wie gesagt, sehr, sehr cool. Ja, so, jetzt haben wir lange genug darüber geschnackt. Jetzt reden wir mal über The Black Phone, der neue Film von Scott Derrickson. Ihr kennt ihn vielleicht als den Regisseur, der Doctor Strange 2 hätte machen sollen, das dann aber doch nicht getan hat. genau, er hat den ersten Doctor Strange gemacht, er hat auch Sinister gemacht und ich glaube, wie heißt er? The Evil Within irgendwie? Oder
auf jeden Fall hat er auch einen Hellraiser-Teil gemacht, ich weiß gar nicht, den fünften?
Ich glaube, den fünften oder den sechsten.
Ja, ja, ja.
Der, den du meinst, ist Erlöse uns von dem Bösen, glaube ich.
Ach so, ja, genau, ja.
Ja. Eric Banner, glaube ich.
Ne? Oh. Und ja, wir haben es hier mit der Verfilmung einer Kurzgeschichte von Joe Hill zu tun, seines Zeichens Sohnemann von Stephen King. Der aber auch ziemlich gut auf eigenen Beinen mittlerweile schon steht. Also ich habe von ihm Horns gelesen, was ja auch mit Daniel Radcliffe verfilmt wurde. Und was ich wirklich immer wieder wärmstens empfehlen kann, seine Comicreihe Lock and Key. Da ich habe einmal versucht, in diese Netflix-Serie zu gucken, die fand ich absolut furchtbar. Aber es liegt vielleicht auch zu sehr daran, dass ich mit diesen Comics irgendwie jetzt so verbunden bin. Und ja, ich glaube, die Handlung ist so Ende der 70er Jahre. Wir sind in so einem kleinen Städtchen, kleiner Vorort von irgendwie was. Eigentlich schöne kleine Häuser, alles gemütlich, halt amerikanischer Vorort, wie man sich den vorstellen kann. Und hier verschwinden immer wieder Kinder, die entführt und ja, wahrscheinlich dann auch ermordet werden von einem Serienkiller, der von allen nur der Greifer genannt wird. Und eines Tages erwischt es halt auch den jungen Finny, der dem Greifer in die Hände gerät und der sperrt ihn in seinen Keller. Und in dem Keller gibt es halt eigentlich nichts, außer im Klo, eine Matratze auf dem Boden und ein altes kaputtes Telefon, was an der Wand hängt. Und dieses Telefon fängt auf einmal an zu klingeln und an der anderen Leitung sind die Geister, die Geister der Opfer des Greifers, die Finny quasi irgendwie Ratschläge geben, wie er sich denn vielleicht möglicherweise gegen den Greifer hier wehren könnte. So, das jetzt mal so im Groben. Es gibt dann noch die Schwester von Finny, Gwen, die auch noch eine wichtige Rolle spielt. Und ich möchte mal eins, glaube ich, gleich vorweg sagen. Guckt euch nicht den Trailer an. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt euch nicht den Trailer an. Ich glaube, gerade der zweite Trailer oder so zeigt ja eigentlich schon gefühlt den halben Film. Also deswegen, verlasst euch auf uns, wenn ihr diesen Film gucken wollt. Christoph hat ja in seiner Kritik auch 4 Sterne gegeben. Also guckt den Trailer nicht, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und geht den Film einfach erstmal so gucken. Jetzt habe ich zu viel geredet. Jetzt müsst ihr mal dran sein. Wie hat euch, oder fangen wir mal so rum an. Scott Derrickson. Habt ihr zu dem guten Mann irgendeine Meinung? Ich meine, Sinister, da gab es ja irgendwann mal vor 2 Jahren oder so diese krasse Studie, dass er den gruseligsten Film aller Zeiten gemacht haben soll. Wie steht ihr so zu einem Scott Derrickson?
Ich muss sagen, ich fand ihn bisher ziemlich schrecklich.
Also, wirklich? Okay.
Tatsächlich. Ich habe mal durchgeguckt und alle seine Filme, die ich gesehen habe, also Erlöse uns von dem Bösen, Exorzismus von Emily Rose, Doctor Strange, Sinister, Tag, an dem die Erde stillstand, haben bei mir durchgängig schlechte Bewertungen bekommen, wirklich immer so im 1,5-Sterne-Bereich. Also Doctor Strange war mal ein Ausreißer, der hat sogar eine 3 von 5 dann irgendwie bekommen. Aber an sich, also gerade Sinister und der Exorzismus von Emily Rose, das sind super reaktionäre Filme teilweise, die sich halt auch sehr stark auf Jumpscares und billigen Grusel verlassen. Und umso erstaunter war ich dann, dass ich tatsächlich die Black Phone jetzt einiges abgewinnen konnte.
Uhu. Ja, also mir ist Scott Derrickson eigentlich relativ egal. ich finde, Sinister ist ziemlich gut. Ein sehr stimmungsvoller Horrorfilm. Doctor Strange fand ich auch okay, aber wie Stefan schon gesagt hat, der Rest ist nicht so doll. Aber ich finde, mit Sinister hat er eigentlich relativ gut dann bewiesen, dass er auch ein Gespür für sehr atmosphärischen Horror hat. Und Ethan Hawke ist dabei und Ethan Hawke ist einfach King. Ich habe mich schon gefreut auf The Black Phone, aber nicht, weil Scott Derrickson den gemacht hat, sondern weil Ethan Hawke mitspielt.
Ja, ich muss mich euch anschließen. So, Scott Derrickson ist jetzt nicht so unbedingt der Name, wo ich mir, Scott Derrickson hat einen neuen Film, da gehe ich ins Kino. Nichtsdestotrotz, ich fand Sinister tatsächlich auch richtig, richtig gut. Schande über deinen Haupt, Stefan. Nein, um Gottes Willen. Wir haben uns ja alle lieb, weil ich meine, Pascal mag ja auch Titan, ich mag den gar nicht und so. Also wir lassen auch andere Meinungen hier zu. Also Sinister fand ich tatsächlich auch ziemlich gut. Ich glaube, ansonsten habe ich kaum was von ihm gesehen. Also halt dann noch Doctor Strange, den ich nett fand so. Also dafür, dass Doctor Strange ja damals schon so der erste Horrorfilm im MCU angepriesen wurde und dann kam der Film halt und hast dir gedacht so, wo war jetzt der Horror? So, was war? Ich meine, das Einzige, was ich da wirklich gut fand, war die Art und Weise, wie sie halt im Film Magie umgesetzt haben. Da hatte ich damals auch zu dem Film sogar ein Interview mit Scott Derrickson, wo er halt auch meinte, er wollte es halt nicht aussehen lassen wie bei Harry Potter und irgendwie Leute schießen mit Farbe und irgendwie so durch die Gegend mit Farbstrahlen und sowas. Aber ja, für mich war auch mehr so dieser Selling Point, okay, es ist das gleiche Team wie hinter Sinister, weil wir haben Scott Derrickson, C. Robert Cargill, der Autor, mit dem er ja zusammen auch Sinister geschrieben hat, ist hier auch wieder mit am Start und wie Pascal schon richtig gesagt hat, Ethan Hawke spielt auch mit und eben in der Rolle von diesem Greifer. Und das fand ich sehr, sehr spannend, was mich dann aber auch so ein bisschen dazu bringt, dass für mich irgendwie auch so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was Ethan Hawke und den Greifer angeht. Wie steht ihr denn zu dieser Figur? Ohne jetzt, dass wir zu sehr irgendwie so ins Spoiler-Territorium gehen.
Also erstmal muss ich ja sagen, ich finde es super skurril, dass er im Deutschen der Greifer heißt. Also es macht schon, gibt durch Sinn, The Grabber. Mhm. Aber der Greifer, das ist so unbeeindruckend irgendwo.
Es klingt wie so ein Edgar Wallace-Film.
Ja, genau.
Der Greifer von London.
Richtig. Nee, aber Ethan Hawke, ich finde ihn super. Also tatsächlich finde ich ihn in dieser Rolle super. Ich bin sonst nicht so der große Fan. Ich mag halt die Vorreihe und so weiter. Das ist alles sehr dröge, also spätestens mit dem zweiten Teil. Und ich finde, es gibt ja diesen Family Guy Gag, dass er so der Stereotyp Weiße ist, der immer so ein bisschen untergeht. Und ich finde, er ist halt auch keine schillernde Schauspielpersönlichkeit. Aber gerade jetzt mit The Black Phone und diesen etwas extremeren Rollen, also auch in Sinister oder selbst seine kleine Rolle in The Northman, fand ich absolut großartig. Mhm. Also wenn man den wirklich fordert und den wirklich auch schwierige Rollen gibt, dann kann der auch richtig brillieren.
Mhm. Ja, wobei ich bei Ethan Hawke halt diese Normalität immer sehr, sehr charmant fand. Es ist halt jemand, der begegnet dir auf der Straße, drehst du dich nicht um, wenn der an dir vorbeiläuft, weil der einfach so ein Standardtyp ist. Mhm. Das ist ja auch dann irgendwie was Besonderes. Ich fand ihn als Greifer grandios, weil das auch mal eine neue Rolle für Ethan Hawke war. Ich weiß gar nicht, ob Ethan Hawke überhaupt
mal... Du darfst ihn ruhig Ethan nennen.
In Ethan, ja. In Ethan. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mal einen Bösewicht gespielt hat. Also wirklich so einen Bösewicht.
Naja, alle Marvel-Fans sitzen jetzt so, oh, was ist denn mit Moon Knight? So, ich mir denke so, jein. So, ja. Jein.
Also wirklich auch so ein Serienmörder oder Serientäter. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, das spielt ja auch ganz toll mit dieser Körperlichkeit, die auch so eine gewisse Zerbrechlichkeit einfach mitbringt. Aber dann gibt's ja wieder Szenen, wo man sieht, was für eine alte Sau das eigentlich ist. Es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen.
Ja, was ich ja spannend fand, ist, dass du siehst ja Ethan Hawke eigentlich nie so, weil er trägt ja immer diese sehr, sehr, wie ich finde, sehr, sehr geile Maske. Ja,
grandios.
Die ja wirklich wie so eine, keine Ahnung, japanische Kabuki-Maske oder keine Ahnung, irgendwie was so aussieht, die ja auch noch so unterschiedliche Münder zulässt und so. Und dadurch ist er ja wirklich auch gezwungen, sehr theatralisch manchmal so mit seinen Händen zu arbeiten. Das fand ich tatsächlich auch ziemlich krass. Und er hat ja auch wirklich eine Präsenz. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass wir den Film nicht im Original gesehen haben.
Das stimmt.
Weil wir haben ihn diesmal tatsächlich in der deutschen Synchro geguckt. Sonst sehen wir ja sowas in den Pressevorführungen oder so immer auch meist auf Englisch. Und da hat mir halt so ein bisschen die Ethan Hawke-Stimme gefehlt. So, ne? Weil das ist ja gerade auch in diesem Film. Ne? Weil mal ist er nett und dann wird er wieder so aufbrausend. Und also der spielt ja unglaublich viel einfach so mit seiner Körperlichkeit und der Stimme. Und das hat mir so ein bisschen in der deutschen Synchro gefehlt. Und Stefan guckt mich ganz entsetzt an. Du hast ihn in der PV geguckt, oder?
Ja.
Auf Englisch dann?
Auf Englisch, ja.
Und wie ist er da so?
Der ist absolut fantastisch. Ja. Also wirklich, das, ich glaube wirklich, in so einem Film, wo man dem Schauspieler eigentlich sein stärkstes Merkmal nimmt, also das Gesicht, da kommt es dann ganz stark auf die Stimme an.
Ja, klar.
Und dementsprechend kann ich jedem nur empfehlen, sich den Film im Original anzuschauen. Aber die Augen. Die Augen.
Das stimmt, ja.
Naja. Die Augen, Chico.
Ja. Aber ich habe ja gesagt, dass ich ja trotzdem so ein bisschen mein Problem mit diesem Greifer habe oder Grabber. Mhm. Was ich ein bisschen schade fand, mir wurde diese Figur an sich nicht gut genug ausgebaut irgendwie so. Weil es gibt gerade so am Anfang des Films, da hatte ich immer so das Gefühl, okay, hat er so eine Art Split Personality so, weil wenn er dann unten in diesem Keller ist mit Finny, dann dreht er sich ja auch manchmal so um und du hast so das Gefühl, als wäre er nur so eine Art Handlanger, der für irgendjemand anderen was erledigt. Und ich dachte immer, okay, das ist so in dem Augenblick, wo er halt die Maske auf hat, ist er irgendwie das, weil wir sehen ihn ja auch ganz kurz am Anfang des Films, wenn er halt Finny sich schnappt, da hat er ja dann nur so eine Art Make-up, weil er mit so einem Zauber, so also als Abracadabra, glaube ich, steht auf seinem Van da irgendwie drauf, so als Zauberkünstler unterwegs ist. Und ich weiß nicht, so selbst zum Ende des Films hin hatte ich immer noch irgendwie so ein bisschen dieses bedrückte Gefühl, wo ich mir denke, so, na, so als Serienkiller hatte der mir nicht so genug Fleisch, so dass ich jetzt wirklich sagen kann, so okay, warum entführst du diese ganzen Kinder? Warum müssen die da in diesem Keller rumhocken? So, was ist so, was sind so deine Gedankengänge einfach?
Ja, aber wolltest du irgendwie wieder hören, dass er von seiner Mutti missbraucht wurde oder sowas? Ich finde ja, dass gerade das Schöne an der Figur ist, dass sie überhaupt nicht ausgedeutet wird. Dadurch hat die ja so was sehr, sehr Schemenhaftes. Und Ethan Hawke baut das halt einfach nur aus mit seiner Körperlichkeit. Mit der Stimme natürlich auch im Original wahrscheinlich dann besser, weil Ethan Hawke ja auch ganz toll mit Höhen und Tiefen arbeiten kann. Aber das finde ich eigentlich immer deutlich ansprechender, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, was das jetzt eigentlich für eine Person ist und warum er so handelt, wie er handelt und warum es ist mir dann lieber, als wenn es dann wirklich so super auspsychologisiert wird.
Ja. Ist dann vielleicht wahrscheinlich dann eher so die Sichtweise des Kindes auf diesen Mann, der dich gerade entführt hat, so nach dem Motto, was zur Hölle passiert hier gerade? So
ja genau, wir wissen ja nur das, was wir sehen.
Ja. Ne?
Aber der Film liefert ja schon gewisse Anhaltspunkte. Also
ja.
Du hast ihn ja oberkörperfrei beispielsweise oben sitzend mit dem Gürtel in der Hand, was eine ultra intensive und super unangenehme Szene ist.
Grandios.
Und dann auch immer dieser Verweis auf den Naughty Boy. Also das Spiel kann erst weitergehen, wenn die Regeln gebrochen worden sind. Das sind ja alles so Querverweise irgendwie in die Kindheit und vielleicht ein nicht aufgearbeitetes Trauma, das da in der Beziehung mit seinem Vater irgendwo stattgefunden hat. Aber ich muss dir durchaus recht geben, denn mich haben auch einige Aspekte gestört, also zum Beispiel die Rolle des Bruders, die für mich nicht richtig reingepasst hat. Also wenn du halt so ein traumatisiertes Kind hast und dann hast du auf der anderen Seite halt so ein Koks-Junkie, Comic-Relief-Bruder irgendwo, der halt echt nur für ein, zwei lustige Szenen irgendwo da ist, den konnte ich da zum Beispiel überhaupt nicht unterbringen. Ich wusste nicht, wie ich den irgendwie einzuordnen habe.
Ich weiß nicht, ob das jetzt schon spoilermäßig ist, so ein bisschen, aber...
Es gibt einen Bruder.
Also ja, es gibt einen Bruder, ja, und der checkt einfach nichts, obwohl der komplett auf Koks ist. Der müsste eigentlich super paranoid sein und alles checken in dem Moment und weiß ich nicht, das war so reingeschrieben. Die Rolle hat mir auch nicht gefallen.
Das finde ich ist ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt schon sagen, so Figuren, die nicht so ganz reingepasst haben. Was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, war die Rolle von Jeremy Davies, der den Vater von Finny und Gwen spielt. Weil im Kern geht es ja eigentlich um Finny und seine Schwester und wir erleben ja auch so deren Zuhause und sie haben halt diesen Säufer als Vater zu Hause, der irgendwie den ganzen Tag nur vor der Glotze hockt, halt vielleicht auch mal noch arbeiten geht und während Gwen Freitagabend irgendwie zu ihrem Bruder nach der Schule sagt, oh, ich gehe jetzt zu meiner Freundin, sagt er, ja, okay, dann passe ich heute auf Papa auf, so nach dem Motto. Und wir haben dann halt diesen sehr impulsiven Mann, der dann halt auch irgendwie seine Tochter da mit dem Gürtel brutal schlägt, so eine auch unglaublich unangenehme und sehr, sehr anstrengende Szene auch dann einfach irgendwie so. Und aber ich habe mich dann auch gefragt, so, warum ist diese Figur jetzt so, also auch wenn du einfach nur einen ganz stinknormalen Vater da reingepackt hättest, also ich zumindest für mein Verständnis hätte jetzt keinen Unterschied in der Story gehabt. Oder seht ihr das anders?
Ich habe es vielleicht ein bisschen in der Gesamtatmosphäre der Welt so gesehen. Also alle Erwachsenenfiguren sind relativ hart. Irgendwie Gewalt an sich ist relativ hart in dieser Welt. Und auch das Zuhause als solches bietet halt nicht den Schutzraum, der eigentlich da ist, sondern du hast halt einen überbrutalen Vater, der, wenn ich mich richtig erinnere, Angst davor hat, dass sich seine Tochter so entwickelt wie seine Frau, ja, die genau. durch die Stimme im Kopf in den Selbstmord getrieben worden ist. Und dementsprechend versucht ihr das mit Schlägen auszutreiben, was absolut unangenehm ist, sich das anzugucken. Also
ja, also das stimmt schon. Es ist ja ohnehin eine super gewalttätige Welt, in der dieser Film spielt. Auch wie die Jugendlichen miteinander, die schlagen sich halb tot. können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Hat ja Scott Derrickson auch noch was zugesagt. Aber im Prinzip stimmt es schon. Also die Figur, die muss nicht so gewalttätig sein. Es muss kein alkoholkranker Schläger einfach sein. Aber wahrscheinlich passt es einfach in diese Welt hinein, die so durchdrungen von Gewalt ist und wo Gewalt teilweise auch das einzige Kommunikationsmittel geworden ist.
Ja, aber dann finde ich, ist es mir halt irgendwo am Ende auch nicht konsequent genug durch den Film gearbeitet, weil so weiß ich nicht, gut, natürlich, sobald sein Sohn irgendwie entführt ist, muss er jetzt nicht auch noch mal stundenlang irgendwie die Tochter schlagen, so nach dem Motto, so, find den mal jetzt irgendwie oder sowas, aber ich weiß nicht, so danach ist er halt irgendwie, wird er halt zu was ganz anderem als das, was wir so kennengelernt haben. Ist er auch lieb und nett irgendwie und so. Fand ich ein bisschen schwierig, aber was Pascal ja schon meinte, Scott Derrickson hat ja in diesem Q&A, was wir hier in Berlin dann gemacht haben, ja wirklich sehr, sehr offen über alles gesprochen, was er so erlebt hat. Und ein Satz, der ist mir bis heute so im Gedächtnis geblieben, wo er halt meinte so nach dem Motto, naja, also alles, was in The Black Phone passiert, das kenne ich persönlich und schlimmer. So wie ich dachte so, okay, ich möchte auch gar nicht weiter nachfragen so, aber ich meine, er fing ja dann auch noch irgendwie an, dass in dem Umfeld da, wo er auch gelebt hat, irgendwie die Mutter von irgendeinem Freund oder von einem Nachbarsjungen auch vergewaltigt und ermordet wurde. Also offensichtlich muss ein Scott Derrickson auch wirklich irgendwie in einer Umgebung aufgewachsen sein, die halt einfach so diese Brutalität zu Hause und unter Kindern irgendwie so gezeigt hat, dass es irgendwie ja auch immer so ein bisschen Thema. Ich meine, in Sinister geht es auch um eine Familie, die nach und nach kaputt geht. Hier haben wir jetzt von Anfang an irgendwie eine Familie, die schon kaputt ist, die dann nur noch kaputter wird. Fand ich ziemlich heftig, wie er da auch ja wirklich sehr, sehr offen drüber gesprochen hat. Ne?
Wobei die Familie ja in dem Fall gar nicht kaputter wird, sondern sich wieder zusammenrauft eher. Ne?
Ja gut, aber erstmal wird sie noch kaputter, bevor sie sich dann zusammenraufen. Wobei ich mich da auch so ein bisschen gefragt habe, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, wusste ich gar nicht, dass es von Joe Hill stammt. Und als ich es dann gesehen habe, habe ich gedacht so, okay, das scheint in der Familie von Stephen King ja auch irgendwie so ein bisschen verwurzelt zu sein, weil nehmen wir nun mal Stephen Kings S. Ist ja so die Thematik ist ja eine ganz ähnliche. Wir haben auch so eine Gruppe von, wir haben ja diese Gruppe von Kindern, die werden, also gerade wenn man das Buch liest, die werden ja auch aufs Übelste gemobbt und dem einen etwas fülligeren Schnitz, der eine ja noch so seine Initialen in den Bauch ritzen mit so einem Messer und wo ich mir dann auch so dachte, okay, es scheint irgendwie offensichtlich in der King-Familie gang und gäbe zu sein, Kinder hier auf das Brutalste gegeneinander antreten zu lassen. Und Pascal hat es ja auch schon erwähnt, so selbst wenn die Kids hier aufeinander losgehen, da wird es ja teilweise blutiger als sonst irgendwie was im Film. So, ne? Das bringt uns dann mal zu den Kindern. Wir haben ja jetzt viel über Ethan Hawke und über Jeremy Davies gesprochen, der gar nicht mal so viel im Film zu sehen ist. Wir haben dann, jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken, wir haben Mason Thames als Finny und Madeline McGraw als seine junge Schwester Gwen. Und Mason Thames, glaube ich, ist so eine seiner ersten Rollen überhaupt. Also Madeline McGraw ist schon ein bisschen länger im Geschäft irgendwie so mit drin, aber Mason Thames jetzt hier eine erste große Rolle und ich muss wirklich sagen, war echt wahnsinnig positiv überrascht von ihm. Vor allen Dingen, was wir ja auch noch gar nicht so haben durchklingen lassen, gefühlt dreht sich dieser ganze Film ja nur um sein Dasein in diesem Keller. Also wir gehen zwar ab und zu mal auch raus aus diesem Keller, allein dadurch, dass wir ja seine Schwester da haben, Aber es spielt ja wahnsinnig viel einfach nur in diesem Keller und er kommuniziert irgendwie mit den Geistern und das fand ich extrem, ich war extrem beeindruckt, wie er das wirklich hinkriegt, da das alles zu spielen. Wie steht ihr zu ihm?
Zu beiden? Mhm. Absolut beeindruckt gewesen. Also es ist wirklich, wirklich toll, wie sie sich auch mit großen und gestandenen Schauspielern problemlos messen können. Insbesondere Madeleine McRaw, die wirkt so professionell, das ist unglaublich. Als würde sie es schon ihr Leben lang machen, was sie, glaube ich, auch wirklich macht. Ich glaube, die hat schon locker irgendwie 30 Einträge bei IMDb. Okay, das ist schon heftig. Die spielt teilweise in Szenen ihre Co-Stars halt locker an die Wand.
Die fand ich ja auch. Sie war für mich echt so ein Scene-Stealer. So, weil bei ihr hast du zumindest auch mehr noch so diese unterschiedlichen Höhen und Tiefen, weil wenn sie am Anfang von der Polizei da irgendwie verhört wird, dann haut sie den ja dann auch nochmal so ihr Sesselfurzer und also wie gesagt, auf Deutsch alles geguckt. Ne? Aber selbst das hat halt funktioniert irgendwie so, ne? Und sie hat halt wirklich so die dramatischen Sachen und ja, sie hat ja dann auch so bestimmte Eingebungen und sowas alles, wo ich mir auch schon wieder dachte, oh, das Stephen King Universe, jemand hat das Shining, nur nennen wir es nicht das Shining. Und sie fand ich auch echt ziemlich stark.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also die, sind das Kinder? Sind schon Kinder, ne? Oder sind Jugendliche, ja. Kinder, also die Kinderdarsteller oder Darstellerinnen fand ich auch sehr, sehr stark.
Ich fand's auch spannend, was der Autor erzählt hat in diesem Q&A, dass Scott Derrickson wohl halt wirklich extrem, weil er ja schon ziemlich häufig irgendwie mit Kinderschauspielern zusammengearbeitet hat, dass er mit denen halt wirklich auf Augenhöhe kommuniziert und quasi, wenn denen jemand was am Set sagt, dann kommt es von ihm, von keinem anderen, so damit die halt wirklich so diese Vertrauensbasis irgendwo aufbauen und dass er dann halt auch wirklich mit denen irgendwie, dass er denen halt auch vermitteln kann, was da so passiert. Ich frage mich sowieso immer, wie das so sein muss, als Kind irgendwie an so einem Horrorfilm oder Thriller irgendwie mitzuarbeiten, so. Nehmen wir allein nur diese Szene, wenn sie geschlagen wird von dem eigenen Vater. So, das ist ja
verstörend.
Ja, absolut. Und ich frage mich dann immer, weil bei sowas sind ja dann wahrscheinlich die Eltern auch irgendwo mit am Set, weil gerade wenn die noch ein bisschen jünger sind oder so, muss ja irgendein Erziehungsberechtigter sein. Dann denkst du so, machen wir mal weiter. Was sagen wir zu Mason? Ich muss schon wieder Mason Thames.
Das ist jetzt der Hauptdarsteller.
Das ist der Hauptdarsteller, das ist Finn.
Also beide super, er auch. Mhm. Er trägt ja, muss ja den Film größtenteils ertragen, wenn sich The Black Phone in so eine kammerspielartige Atmosphäre immer wieder zurückzieht. War ich auch sehr angetan von. Also ich fand, ohnehin schauspielerisch kann man dem Film nichts vorwerfen.
Ja. Dann haben wir denn irgendwas, was wir dem Film vorwerfen können? Ich weiß, ich hatte mich mit Pascal nach dem Kino kurz geschlossen und da hatte ich auch so rausgehört, so da waren so ein paar Sachen, wo du sagtest, na,
ja, nicht ganz so. Ich habe eher ein persönliches Problem mit dem Film, was ich dem jetzt gar nicht so sehr vorwerfen kann. Ich habe mir nur zwischendurch gedacht, ich bräuchte gar nicht diese übersinnliche Ebene. Diese Telefonate mit den Geistern. Das hat mich immer so ein bisschen rausgeworfen, weil ich dann doch eher irgendwie Bock darauf gehabt hätte, so einen sehr geerdeten Serienkiller-Film zu sehen, wie die Polizei halt versucht, diesen Ethan Hawke halt zu packen und der Junge unten im Keller gar nicht so genau weiß, was gerade abgeht eigentlich und er versucht da irgendwie rauszukommen, ohne dass er halt die Hilfe von den Geisterstimmen bekommt. Das will ich dem Film jetzt nicht unbedingt vorwerfen, aber das war so meine persönliche Einstellung, dass ich mir dachte, hätte man ruhig ein bisschen geerdeter machen können.
Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, haben die das sogar für den Film noch ausgebaut, weil ich glaube, in der Kurzgeschichte telefoniert er die ganze Zeit halt nur mit einem einzigen Jungen. So, ne? Und hier, was natürlich irgendwo rein erzählerisch für den Film, damit es auch optisch ein bisschen nach was anderem aussieht, Sinn macht, dann einfach zu sagen, okay, da sind mehrere halt mit drin. Das fand ich eigentlich okay so. Also ich fand es gut, dass sie es auch nicht zu sehr ausgereizt haben mit die ganze Zeit irgendwie, wir sind am Telefon und dann kommt wieder der nächste Geist und dann kommt wieder der nächste Geist oder irgendwie sowas, sondern dass sich das ja eigentlich für mich persönlich relativ gut die Waage gehalten hat. Ich fand nur, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, du hast in diesem Film dann doch sehr angemerkt, dass er auf einer Kurzgeschichte basiert. Mhm. Ich weiß nicht, das ist ja, wenn eine Kurzgeschichte fängt irgendwo in der Mitte an, so, weil der Anfang ist schon passiert und dann gibt es irgendwie ein krasses Ende und das war's so. Und das hatte ich hier so auch so ein bisschen so dieses drauf hinarbeiten, einfach so, wir haben so eine Art Secret Escape Room im Keller und da müssen wir jetzt halt irgendwie rauskommen, so, ja, ja. Ich fand halt auch so, gibt ja dann noch so einen Twist am Ende, den wir jetzt nicht so spoilern wollen, wo ich mir auch gedacht habe, so, okay, gut, für eine Kurzgeschichte funktioniert es vielleicht. Ja. Im Film fand ich es jetzt echt gesagt ein bisschen albern, so, das war ein bisschen drüber. Ja. Oder, Stefan, wie siehst du das?
Ich muss ja sagen, dass mich tatsächlich die Telefonate unten im Keller sehr gut abgeholt haben. Mhm. Da gab es gewisse Jumpscares. Ich bin normalerweise nicht so der schreckhafte Typ im Kino, wenn ich Filme gucke, aber ein, zwei von denen haben mich dann doch schon echt abgeholt.
Du, mich weil auch, ich mich auch, ja.
Anfang auch echt nicht damit Pascal gerechnet
schüttelt habe. Schüttelt den Kopf.
Hasste. Hasste. Ganz schrecklich.
Ja, Jumpscares hasse ich. Ich kriege auch, die hasse ich aber auch nicht nur, weil die bei mir nicht funktionieren, weil ich die einfach öde finde. Ich finde Jumpscares immer so das billigste Mittel, um Leute wieder wach zu kriegen.
Klar, sind sie auch.
Aber deswegen, also es ist jetzt nicht hier, dass ich jetzt hier mackerhaft irgendwie sagen würde, der hat mich nicht erschreckt, aber die haben, kriegt mich einfach nicht. Wenn es laut wird, erschrecke ich mich nicht. Das, deswegen, ja.
Ja. Ja, ich muss sowieso sagen, ich hätte gerne, ich glaube, der ist in Deutschland ab 16 Jahren, oder?
Ja.
Das weiß ich gar nicht.
Schon eine 16,
ja. Ich hätte ihn eigentlich gerne ab FSK 12 gehabt, weil ich eigentlich das finde, es ist eine sehr schöne Coming-of-Age-Story, so. Also erwachsen werden, Ängste überwinden, irgendwo sich seinen Widersachern stellen. Und das ist das, was mich tatsächlich am Film, glaube ich, am meisten geärgert hat, dass ich so denke, dass die eigentliche Zielgruppe, für die ich das Ganze sehe, den Film gar nicht gucken kann, weil das so ein, eigentlich so ein schöner Jugendhorrorfilm irgendwo ist.
Hm. Na, aber dafür finde ich ihn, dafür ist er ein bisschen zu realistisch in seinem, keine Ahnung, so Jugendhorrorfilm denke ich eher an hier dieses Gänsehaut und Ding, sowas halt. Ich weiß nicht, ob ich bei dem jetzt hier so eine FSK 12 gesehen hätte, so.
Hätte man auf jeden Fall einiges umstellen müssen.
Ja, denke mal auch so.
Also ich zähle zu Jugendhorrorfilmen auch tatsächlich noch Sachen, die über 12 und hinausgehen, also in die Jugend hinein, bis 16, sagen wir mal. Es gibt ja diese typisch, das kann ich jetzt nicht sagen, weil es ins Spoiler-Territorium gehen würde, aber ich würde mal sagen, man kann Kindern und Jugendlichen sehr viel zumuten, wenn Klar. das Ganze nachher eine positive Auflösung irgendwo erfährt. Mhm. Also mehr, als man glaubt, denke ich.
Ja, gut. Ich weiß halt nicht so, ob ich den Film jetzt so... Also klar, da ist definitiv auch so dieses Coming of Age irgendwo mit drin, weil es werden ja auch wirklich viele Themen, ne? Mobbing an der Schule, Gewalt zu Hause und sich irgendwie einsam fühlen, weil man jetzt nicht so viele Freunde hat und sowas alles und Mutter verloren und also da steckt ja wahnsinnig viel irgendwie drin, so wo du an sich alleine ja schon eine Geschichte draus hättest erzählen können. Da hättest du nicht mal mehr den Greifer gebraucht oder Geister oder sonst irgendwie was. Es wäre dann halt einfach ein Drama geworden. So, ne? Aber ich weiß halt nicht, ich finde es so eigentlich okay. Also ich glaube, so eine FSK 16 ist bei dem auch vollkommen legitim, weil manchmal kommen da ja aber auch echt so Gewaltausbrüche, die siehst du ja nicht kommen. Ne? Mhm. Also gerade, wir haben es ja immer nur angedeutet, Pascal hat es ja auch schon erwähnt, so halt allein die Kinder untereinander. Ich jedes Mal dachte so, wow, okay, gut. Aber da sind wir dann wieder bei diesem ganzen Stephen King-Ding irgendwie so. Ja, aber das muss ich sowieso sagen. So, dieser Film hat sehr viele Stephen King-isms, also von dem gelben Regenmantel über Luftballons und Kinder, die mit Geistern sprechen, Kinder, die mit Kindern sprechen und irgendwie sowas. Also da, ich hatte so das Gefühl, okay, wenn man It Chapter 1 mag, also hier S Kapitel 1, dann glaube ich, ist man bei dem Film irgendwo auch ganz gut aufgehoben, so, weil wir haben zwar keinen Pennywise, dafür haben wir einen grandiosen Ethan Hawke mit gruseliger Maske, der.
Ja, ja, so halb stoßen die schon ins selbe Horn, das kann man schon sagen, aber ja, ja, doch, stimmt schon, ja, kann man sagen.
Aber das Ding ist zum Beispiel, also, was ich nicht sage, für mich finde ich, ist The Black Phone nicht so richtig Horrorfilm. Ist für mich wirklich mehr so Thriller mit leicht übernatürlichen Ansätzen. So, ich weiß nicht, gut, jetzt muss man natürlich wieder fragen, so, okay, was ist jetzt die Definition von Horrorfilm? Wo macht man da irgendwie die Abgrenzung oder so? Aber ich finde, für mich ist es wirklich mehr Thriller als Horror.
Ja, für mich ist es ein Horrorfilm.
Okay.
kommt halt drauf an, wie man da die Maßstäbe ansetzt. Aber bei dem verwischt das halt alles sehr, würde ich sagen. Aber
Ja, wie Sebastian schon sagt, du könntest halt im Endeffekt die Horrorelemente halt rauscutten und hättest immer noch einen funktionierenden Thriller. Ganz gut. Dementsprechend eigentlich ein Thriller mit übersinnlichen Elementen. Aber die sind auch nicht verkehrt. Ich finde die echt.
Du, ich finde die auch. Ich finde es alles irgendwie hat charmant umgesetzt. Ich war ja auch dieses elendig laute Telefonklingeln da immer von. Das haben auch ganz viele auf der Tour dann so, wenn man so im Nachhinein gefragt hat, so meinten so, der Film ist so laut. Und ich meinte so, ja, aber ich finde es geil, wenn dieser Film laut ist oder so, weil wenn dann im Kino halt so richtig volle Dröhnung irgendwie, ne, dann finde ich, wirkt das auch so. Ich will das spüren, ich will das Klingeln in der Brust spüren, so, dann macht das irgendwie Spaß. Haben wir noch irgendwas Wichtiges zu besprechen? Rund um The Black Phone.
Man könnte vielleicht noch erwähnen, so als random Fact,
jetzt kommt's,
dass die Maske von Tom Savini
ist. Stimmt, ja, richtig, ja.
Und ich habe ja auch
Wer ist denn Tom Savini für alle, die ihn da draußen noch nicht kennen, lieber Stefan?
Das ist ein relativ berühmter Maskenbildner und auch ein Schauspieler. Das wollte mir der Regisseur im Interview mit ihm nicht glauben, aber der hat Sex Machine in From Dusk Till Dawn gespielt. Daher kenne ich ihn.
Diese kleine Pistole,
die unten im Genitalbereich erscheint. Tolle, tolle Rolle.
Welcher Regisseur wollte dir das nicht glauben?
Scott Derrickson.
Dass Tom Savini Sex Machine ist?
Crazy. Mal seine Hausaufgaben.
Ja, da soll er mal ein bisschen was nachholen. Also,
ja gut, aber ich meine, wenn ich Tom Savini höre, denke ich jetzt auch nicht an Schauspielerei, sondern halt an Freitag der 13.
Zum Beispiel Maniac.
Sowas alles. Ne? So, also da hat er ja gerade auch irgendwie das ganze Maskenbildnerei und sowas gemacht. Und die Maske, wie gesagt, ich finde die Maske in diesem Film absolut großartig. Ich finde es auch wirklich sehr, sehr cool, dass sie so austauschbare Elemente hat. Das manchmal Ethan Hawke halt nur so diese Mundpartie hat und dann ist halt seine Stirn- und Augenpartie frei oder hat nur so die Augensachen auf und das ist auch so unterschiedliche, einmal ist irgendwie gar kein Mund, dann so ein grinsender Mund, ein trauriger Mund, fand ich schon echt cool, also das hätte auf jeden Fall, diese Maske an sich hätte schon Kultpotenzial alleine, finde ich so, die funktioniert einfach wahnsinnig gut.
Ja.
Die gesamte Marketingkampagne basiert ja im Endeffekt auf dieser Maske. Mhm. Also auf jedem Plakat ist Ethan Hawke mit Maske.
Stimmt, ja, ne? Masken ziehen.
Ja. Und das selbst ohne Corona.
Ja,
ja, was geben wir denn? Also Christoph gibt 4 von 5 Sternen. Stefan, du als Neuling hier heute, du darfst anfangen. Was gibst du denn in der Filmstartswertung?
Ich gebe 3 von 5 Sternen. Mir hat das Spaß gemacht.
Ja?
Ich hatte eine gute Zeit im Kino, ja.
Ja, ich fand auch, das war ein sehr solider Genrefilm. Ich würde mich da auch anschließen mit 3 von 5.
Ich gehe auf 3,5 tatsächlich, ja. Also zwar irgendwie gefühlt mehr genörgelt als ihr zusammen. ich fand den tatsächlich, ich habe ihn jetzt ja auch mittlerweile auch schon 2-mal gesehen und ich finde beim 2. Mal sind mir noch so, da sind mir zum Beispiel auch so diese paar Sachen aufgefallen, die dann auch noch mehr so ein bisschen darauf hindeuten, was den Greifer irgendwie zum Greifer gemacht hat und so. Und das kleine Feinheiten, die dann irgendwie so die du vielleicht auch mal überhörst, so, weil, keine Ahnung, gerade in deinem Popcorn greifst oder irgendwie sowas. So, das fand ich tatsächlich ziemlich cool und ja, Kinderschauspieler fand ich auch verdammt, verdammt stark. Und also auf jeden Fall wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Und wenn ihr ihn bei unserer Tour nicht gesehen habt, dann guckt ihn euch jetzt im Kino an, ne? Dann passt das. Ja, und dann, ich weiß nicht, ich möchte Stefan irgendwie noch ein bisschen ausfragen. Stefan, jetzt so Neues. So, Stefan, was ist denn so dein, was sind dein erster Horrorfilm so gewesen?
Mein erster Horrorfilm ist Gremlins gewesen.
Wirklich? Geil. Ja. Geil.
Also ist für mich auch tatsächlich schon Horrorfilm. Es ist genau nämlich diese Schiene, wo ich sage, das konnte ich als Kind irgendwie ganz gut verkraften. Dafür gibt es einfach zu viel charmante Charaktere in diesem Film. Es gibt zu viel Comic Relief Charaktere, die ganzen Gremlins, die die ganze Zeit nur Quatsch machen. Neben der Brutalität, die in diesem Film auch irgendwo stattfindet, ist halt das Hauptfeature. Und es geht halt zum Schluss gut aus. Mhm. Und man hat ein gutes Kuscheltier mit Gizmo, das ist auch fantastisch.
Was ist denn dein erster Horrorfilm, Pascal?
Boah, mein erster Horrorfilm. Gute Frage. Ich glaube, mein erster Horrorfilm, den ich wirklich gesehen habe, war tatsächlich auch Scream.
Scream,
ja, okay, krass. Also wirklich reinrassiger, also ist ja auch kein reinrassiger Horrorfilm, aber ich glaube, es war Scream.
Okay.
Ja.
Ich glaube, bei mir war es tatsächlich Alien von Ridley Scott.
Geil.
Auch nicht schlecht.
Guter Einstieg.
Hatte ich irgendwie bei früher, wenn ich im Sommer bei meinen Großeltern war, da war noch das alte Zimmer von meinem Onkel und da hat er halt schön seine Videokassetten da alle und ich höre so, wenn keiner da ist, Alien, das klingt da. Pack ich mal rein, sehr, sehr aufregend. Und was ist so ein Horrorfilm, den du zuletzt gesehen hast, abgesehen von The Black Phone, wo du gesagt hast, ja, okay, sollte man mal machen?
Ich kann schon mal ein bisschen in die Zukunft greifen und kann sagen, dass ich Man sehr empfehlen kann.
Oh ja, auf den bin ich auch sehr, sehr gespannt.
Den habe ich am Montag in der Sneak gesehen und bin immer noch hin und weg absolut, absolut begeistert.
Der neue Alex Garland.
Mhm. Genau.
Ja. Ja. Ich gucke so viel, ich vergesse die Hälfte immer, was ich alles gucke. Im Kino Horrorfilm war auf jeden Fall der letzte Ex. Da haben wir ja auch drüber gesprochen.
Mhm, genau, hatten wir im Podcast. Ja.
Genau, den mochte ich auch. Aber was ich jetzt in letzter Zeit zu Hause an Horrorfilmen gesehen habe. Ah doch, ich habe einen Klassiker geguckt, so einen halben Klassiker aus den 70er Jahren, und zwar Grizzly. Wo es dann jetzt auch den zweiten Teil gab, der dann irgendwie nach fast 40 Jahren endlich fertiggestellt wurde, der dann ja auch in dieser Schläferz-Reihe lief. Mhm. Das war ein sehr schöner, sehr stimmungsvoller Tierhorrorfilm, ich glaube von 1976. Mhm. Dann habe ich auch Grizzly 2 geguckt, der bei Amazon Prime Video passenderweise vor ein paar Tagen gekommen ist.
Der war doch, glaube ich, bei Schläferz auch.
Ne? Ja, genau, der war bei Schläferz. Das ist eine Nummer. Müsst ihr euch mal angucken. Könnt ihr auch, braucht den ersten Teil nicht gesehen, aber das ist schon heftig. Das ist schon hart.
Ja. Ich wollte nur darauf hinarbeiten, um mich nochmal offiziell bei Pascal zu bedanken, weil er versorgt mich ja in letzter Zeit immer ein bisschen so mit Filmen, damit ich schon ein bisschen was dazu da lerne. Und ich habe letztens The Innkeepers geguckt von Ty West und wow.
Mhm. Richtig
starker Film. Also ich meine, ich gucke ja auch viel Horrorkram und Zeugs und so und halte mich da ja eigentlich auch für recht robust so, aber bei dem Film hat er tatsächlich richtig Gänsehaut so in einigen Momenten so, weil der baut sich ja wirklich sehr, sehr langsam auf, was ich geil fand, weil du hast ja erstmal nur so dieses Pärchen da, die da in dieser Rezeption von diesem alten Hotel, was geschlossen werden soll, arbeiten und halt da irgendwie so ein bisschen ihre Faxen machen und er ist halt irgendwie so, das ist paranormale Fähigkeit, paranormale Erscheinungen in diesem Hotel und ich will sie irgendwie finden und irgendwie kommt aber nichts und so. Und dann so, wenn sich das so aufbaut, so sehr, sehr toller Film. Also ist ja auch von Ty West hier, der auch X gemacht hat. Ja. Da hat echt Spaß gemacht.
Also und den anderen kannst du auch mal empfehlen, den ich dir noch mitgegeben habe.
Magic. Den fand ich aber ziemlich kaputt. Also meine Fresse. Also in diesem Film spielt Michael Cera mit und er spielt, ich habe noch schon lange nicht mehr so den Wunsch gehabt, durch meinen Fernseher durch ihm irgendwie eine Kopfnuss zu geben. So. Also meine Fresse, ist das ein Arschloch in diesem Film. Also, sehr, sehr aufregend. Sehr, sehr, ja,
gut. Ich habe jetzt, glaube ich, Sebastian jetzt ein paar Mal gesehen, nachdem ich dem Magic ausgeliehen habe und immer wieder fängt er von Michael Cera an. Der muss dich ja nachhaltig verstört haben.
Ja, nein, ich meine, der ganze Film ist schon nachhaltig verstörend, aber so irgendwie, weiß nicht, Michael Cera ist jedes Mal aufs Neue so, du bist ja auch nur so ein kleiner Wicht irgendwie, aber es kann er irgendwie gut hier, das Arschloch spielen. ich glaube, da sind wir wirklich durch mit allem. Pascal, danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Danke für deine Filmtipps, die du mir immer auch noch mitbringst.
Gerne.
Stefan, vielen lieben Dank für dein Debüt hier bei uns.
Gerne wieder.
Und wir gucken mal. Was haben wir denn? Nächste Woche. Leute. Nächste Woche war im Kino so ein bisschen mau. Da haben die gute Mo, die ja hier für die Planung und überhaupt für alles irgendwie verantwortlich ist, lange überlegt, so na, was machen wir? So, ich weiß, ich glaube, Minions 2 und irgendwie
stark.
Und irgendwie noch was, so, wo wir gedacht haben, so, ist vielleicht nicht so unsere Zielgruppe. Und dann sind wir mal wieder da drauf gekommen, weil viele von euch da draußen lieben es ja auch, wenn wir mal so ein bisschen über ältere Filme quatschen. Und da hatte ich mich mit dem Pascal zusammengesetzt und wir haben überlegt und dann wollten wir eigentlich Rambo machen, bis uns eingefallen ist, ja, stimmt, über Rambo gibt es schon einen sehr, sehr langen, ausführlichen Podcast. Und dann ist Pascal auf die großartigste Idee aller Zeiten gekommen. Sag es.
Conan der Barbar.
Ja, yeah, ich liebe diesen Film. Conan der Barbar ist absolut fantastisch.
Ja.
Was hast du? Auch mit den Spin-offs und
die Fortsetzung ist Müll und ja. Hier Krull, ist das Krull der Oberer? Hier mit, wie heißt denn der?
Nee, Red Sonja, oder?
Mhm, genau. Es gibt ja noch Krull, ich glaube.
Aber der hat nichts mit Conan zu tun.
Ursprünglich sollte das ein Conan-Film werden.
Okay.
Nur da hat Arnold Schwarzenegger, wir greifen jetzt schon krass vorweg, da hat Arnold Schwarzenegger dann schon gesagt, so, nee, sorry, da bin ich raus. Und dann haben sie es halt einfach umgeschrieben. Und dann hieß da halt jetzt statt Conan Krull, aber
genau. Aber der ist nett, Krull.
Ja, aber. Ja,
diese geile schwarze Witwen-Szene mit dieser.
Ja, wie gesagt, da reden wir nächste Woche drüber. Wir brauchen auch noch einen dritten, also im Bunde. Also, Stefan, falls du Bock hast. Ansonsten, ich weiß nicht. Also, wir machen noch nichts fest, weil ich weiß nicht, ob Mo schon irgendjemand anderen jetzt festgenagelt hat für Conan. Ansonsten kriegt die nächste Woche diese gleiche Konstellation. Dann reden wir über den geilsten Film aller Zeiten. Zumindest einer der coolsten Fantasy-Filme aller Zeiten, die ich rauf und runter gucken kann. Das ist so ein toller Film. Ja, aber wir bedanken uns natürlich bei allen da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Freut uns wirklich sehr, hat uns auch wirklich Spaß gemacht, einige von euch mal bei dieser Tour kennenzulernen. Das ist natürlich auch sehr, sehr toll, weil dann sehen wir mal die Menschen, für die wir das hier so machen. Das ist auch immer irgendwie einfach toll. vielen, vielen lieben Dank. Bewertet uns bei Spotify, bei der Apple Podcast App. Schreibt in die Kommentare irgendwie, über was wir mal als nächstes quatschen sollen. Oder wenn ihr The Black Phone gesehen habt, wie ihr den fandet. Ihr könnt auch an leinwandliebe@filmstarts.de eine Mail schreiben mit Lob, Kritik, Anmerkungen oder sonst irgendwie was. Freuen wir uns immer drüber. Und ja, das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.